Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. In Großbritannien wird schon seit 2 Wochen geimpft. Wir schildern die bisherigen Erfahrungen und berichten auch über die neue Corona-Variante im Vereinigten Königreich. Wir fragen, was das Europaparlament nun noch tun kann, jetzt da die Frist der Parlamentarier verstrichen ist und die Brexit-Verhandlungen dennoch weitergehen. Und sind zum Schluss der Sendung in Mailand, wo Obdachlose wegen der Kontaktbeschränkungen mit mobilen Essensausgaben versorgt werden. Heute will die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Beurteilung über den Impfstoff von BioNTech und Pfizer abgeben. Bei einer Empfehlung wird eine Zulassung durch die EU-Kommission erwartet und dann sollen in Deutschland und vielen anderen Mitgliedsländern die Impfung gleich nach Weihnachten beginnen. Großbritannien ist der EU um 2 Wochen voraus. Dort wird das Impfserum inzwischen nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch schon in Arztpraxen gespritzt. Doch kaum sind Fortschritte bei der Impfung zu erkennen, mutiert das Virus zu einer, wie es scheint, infektiöseren Variante. Christine Heuer berichtet für uns aus London.
Gerade haben sich die Briten noch über den Impfstart gefreut, da ereilt sie schon die nächste Hiobsbotschaft. Es grassiert bei ihnen eine Virusmutation, die 70% ansteckender ist als das Original. Die Regierung sagt, dass sie das seit Freitag weiß. Am Samstag versetzte der Premierminister die betroffenen Regionen, London und den Südosten des Landes, in die neue Alarmstufe 4 und damit faktisch in den Lockdown. Weihnachten wurde zusammengestrichen, die Geschäfte müssen schließen, Reisen werden verboten und viele befürchten, dass das gesamte Königreich nach den Feiertagen wieder komplett heruntergefahren wird. Schlechte Nachrichten also am laufenden Band. Aber Boris Johnson hat auch gute parat.
While we're fairly certain the variant is transmitted more quickly, there's no evidence to suggest it is more.
Wir sind zwar ziemlich sicher, dass das mutierte Virus schneller übertragen wird, aber es gibt keinen Hinweis, dass es tödlicher ist oder einen schlimmeren Krankheitsverlauf verursacht. Es gibt auch keinen Hinweis, dass der Impfstoff weniger effektiv wirkt bei der neuen Variante.
No evidence to suggest the vaccine will be any less effective against the new variant.
Der Impfstoff, er ist die große Hoffnung. In Großbritannien wird die Vakzine von Pfizer-BioNTech seit genau 14 Tagen gespritzt. Zuerst sind die über 80-Jährigen dran, medizinisches Personal und die Pfleger in Altenheimen. 350.000 Impfungen wurden am Freitag gezählt, mit der Aussicht, schon zu Beginn dieser Woche die 500.000-Marke zu erreichen. Als Martin Kenyon in den Nachrichten hörte, dass das Impfen begonnen hat, rief er gleich im Krankenhaus seines Londoner Viertels an. Der 91-Jährige war unter den Ersten, die geimpft wurden.
I rang up Guy's Hospital, which I knew very well.
Ich rief also an und sagte, ich habe gehört, dass Sie impfen. Sie sagten, ja, stimmt. Dann fragten sie mich dies und das. Ich antwortete, ja, nein, ja, nein. Und dann haben sie gesagt, kommen Sie vorbei.
And they said, we'll come at 12:30.
In den ersten Tagen wurde nur in Krankenhäusern geimpft, dann kamen die Hausarztpraxen dazu. Sie haben es deutlich schwerer im Umgang mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff, der mit Boten-RNA arbeitet und auf minus 70 Grad heruntergekühlt werden muss. Ihn aufzubewahren und zu verabreichen ist heikel, besonders wenn er von der Praxis noch ein weiteres Mal transportiert werden muss, in Altenheime nämlich, die von den Hausärzten betreut werden. Martin Marshall ist Vorsitzender des Royal College of General Practitioners, so heißen die Allgemeinmediziner in England, und praktiziert selbst in Ost-London.
It comes out of the freezer, the minus 70 temperatures.
Der Impfstoff wird aus den minus 70 Grad Gefrierschränken genommen und zu den Arztpraxen mit normalen Kühlschränken zwischen 4 und 7 Grad gebracht. Von dort wird er in temperaturkontrollierten Boxen in jedes einzelne Pflegeheim transportiert. Da wird der Impfstoff dann mit einer Kochsalzlösung aufbereitet und auf Spritzen gezogen. Dann erst kann er den Bewohnern und dem Pflegepersonal verabreicht werden. Der große Vorteil der Hausarztpraxen, sie kennen sich mit Massenimpfungen etwa in Grippezeiten aus. Allerdings haben sie es dabei mit herkömmlichen Impfstoffen zu tun. So einer ist auch das in Oxford entwickelte AstraZeneca-Vakzin, das auf Antikörpern beruht. Die Briten warten täglich auf seine Zulassung, aber die Tests sind noch nicht abgeschlossen und auch die Wirksamkeit ist geringer als bei Pfizer. Andererseits macht ein Impfstoff allein noch keinen sorgenfreien Sommer. Beide Impfstoffe müssen zweimal gespritzt werden, um zu wirken. Und noch sind längst nicht alle bestellten Margen verfügbar. Es wird sehr viele Monate dauern, bis Großbritannien durchgeimpft ist. Nach den ganz Alten und denen, die sie medizinisch oder in Heimen betreuen, kommen die Risikogruppen dran, dann alle anderen gestaffelt nach ihrem Lebensalter. Schneller geht es mit Massenimpfungen in umgebauten Sportstadien oder Konferenzzentren. Wenn es die gibt, sollen tausende Menschen auf einen Schlag per Brief oder Mail Impftermine angeboten bekommen. Aber auch das ist nur mit der weniger komplizierten Vakzinvariante denkbar. Und dann ist noch die Frage, wie viele Bürger sich überhaupt impfen lassen wollen. 2/3 der Briten sind laut Umfragen sehr oder ziemlich dazu entschlossen, aber 10% sind unentschieden, 20% strikt dagegen, wie diese Demonstranten, die jüngst in London lautstark und derb protestierten. Viele Prominente auf der Insel werben jetzt fürs Impfen, sogar die Queen. Manche lassen sich vor laufender Kamera impfen, wie der 81-jährige Gandalf-Darsteller Ian McKellen aus Der Herr der Ringe.
I am feeling so happy and relieved and optimistic and everything that I haven't been really feeling for a long time now.
Ich bin so glücklich und erleichtert und optimistisch, so habe ich mich lange nicht gefühlt. Es bedeutet, dass ich wieder zur Arbeit gehen und mich mit Leuten treffen kann. Ein sehr guter Tag, also ich bin tatsächlich etwas euphorisch.
It's a very happy day, this. I'm a bit euphoric, actually.
Wen er als erstes umarmen möchte, wenn er sicher ist vor einer Ansteckung, wird McKellen noch gefragt. Der Schauspieler muss nicht lange überlegen. Seinen Hausarzt natürlich, denn der war es, der ihn geimpft hat.
Über die Corona-Lage berichtete Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer aus London. In 10 Tagen läuft die Übergangsphase ab und noch immer ringen Großbritannien und die EU um ein Brexit-Abkommen. Das Europaparlament hatte den Verhandlungen über den Brexit-Deal eine Frist gesetzt. Die ist gestern Nacht verstrichen. Wenn das Europaparlament ein Handelsabkommen noch billigen solle, dann müsse es bis Sonntagnacht vorliegen, so Manfred Weber, Fraktionschef der Europäischen Volkspartei. Danach könne der Deal nicht mehr vernünftig geprüft werden. Nun ist auch dieses Ultimatum verstrichen und die Brexit-Gespräche sollen heute dennoch fortgesetzt werden. Ich bin jetzt verbunden mit dem Politikwissenschaftler und Europakenner Josef Janning. Herr Janning, das Ultimatum des Europaparlaments ist gestern Nacht ausgelaufen. Werden die Parlamentarier ihre Zustimmung bzw. die Prüfung des Abkommens tatsächlich verweigern, wenn sich die Mitgliedsländer und Großbritannien in den nächsten Tagen doch noch auf einen Brexit-Deal einigen sollten?
Nein, Frau Fecke, das glaube ich nicht, dass Sie das tun werden, weil das können Sie eigentlich nicht tun. Sie können eigentlich einer ordentlichen Einigung nicht im Wege stehen. Aber Sie haben deutlich gemacht, dass Sie auf jeden Fall dieses Abkommen richtig prüfen wollen. Und da kann es sein, dass das dann nicht mehr bis zum 31. Dezember möglich sein wird, weil dazu eben nicht mehr genügend Sitzungstage vorhanden sind.
Die Zeit reicht ja auch nicht mal mehr, um dann diesen Gesetzentwurf oder dieses Handelsabkommen in mehrere Sprachen zu übersetzen.
Das ist richtig. Und das Parlament, das sich ja selber als diejenige EU-Institution sieht, die am stärksten den Zusammenhalt oder die Weiterentwicklung der Union vorantreiben will, ist nicht gewillt, gewissermaßen dies einfach nur so durchzupeitschen und abzunicken, sondern man will schon deutlich machen, dass man hier ein solches Verfahren auf Herz und Nieren prüfen möchte.
Welche Möglichkeiten bleiben denn? Nehmen wir mal an, es gibt wirklich 2 Tage vor Jahresende einen Brexit-Deal. Welche Möglichkeiten sind da noch da?
Nun, man könnte in einer solchen Vereinbarung eine Zusatzvereinbarung verknüpfen, die sagt, wir nehmen den Januar noch dazu. Also wir verlängern die Übergangsphase um einen Monat, was die Briten allerdings für sich kategorisch ausgeschlossen haben, um den Gremien ja nicht nur in Brüssel, sondern auch in London Zeit zu geben, das Abkommen zu prüfen und entsprechend zu bestätigen. Man könnte aber auch hergehen und ein Abkommen vorläufig in Kraft setzen, was für das Europäische Parlament viel unangenehmer wäre, denn dann wäre es ganz hinten dran im Prozess und könnte vernünftigerweise gar nicht mehr Nein sagen. Und damit würde die parlamentarische Zustimmung gewissermaßen zur Kosmetik. Und das wollen die Parlamentarier eigentlich auf keinen Fall.
Ist es eigentlich das erste Mal, dass das Europaparlament in seiner Rolle als Gesetzgeber nicht so ganz ernst genommen wird oder als Co-Gesetzgeber?
Nein, das passiert ja schon häufiger. Das Parlament befindet sich ja immer in der Rolle, es muss zustimmen, es kann aber ja selber keine Initiativen initiieren. Das heißt, es steckt immer am hinteren Ende eines Gesetzgebungsprozesses und muss immer mit der Verweigerung von Zustimmung, mit der Blockade oder damit dem Aus einer Initiative drohen, um Einfluss geltend zu machen. Das ist strukturell ein gewisser Nachteil. Der Europäische Rat, also das Gremium der Regierungen, hat es demgegenüber verstanden, gewissermaßen sich selbst eher an den Anfang des Prozesses zu buxieren und der Kommission alle möglichen Aufträge mit Zeitplänen und Kriterien zu erteilen, die diese dann abarbeitet. Und da sieht sich das Europäische Parlament wirklich in einer Schattenposition oder in einer benachteiligten Rolle.
War es dann ein geschickter Schachzug, dieses Ultimatum zu setzen?
Das kann man bezweifeln, denn das Parlament hat mit diesem Schritt den Versuch gemacht, sich selbst als Verhandler in Erinnerung zu bringen, hat aber gleichzeitig damit auch das Risiko auf sich genommen, nun entsprechend dumm dazustehen, weil sich das Parlament ja am Ende einer Einigung in dieser doch ziemlich brisanten Frage nicht aus Prinzipgründen verweigern kann.
Der Rat könnte aber ohne die Zustimmung des Europaparlaments diese Einigung nicht durchboxen. Es ist immer noch auf das Europaparlament angewiesen.
Ja, der Rat braucht die Zustimmung des Europäischen Parlaments, wie in den meisten Fragen der europäischen Gesetzgebung. Und deswegen sind alle Akteure gut beraten, dieses Parlament auch entsprechend ernst zu nehmen.
Heute Nacht ist mal wieder ein Ultimatum ausgelaufen, diesmal das des Europaparlaments. Der Politikwissenschaftler und Europakenner Josef Janning hat es für uns eingeordnet. Vielen Dank dafür.
Sehr gern, Frau Fecke.
In den Niederlanden, aber auch in Italien wurde die neue Variante des Coronavirus ebenfalls nachgewiesen. Wegen der ohnehin stark steigenden Zahl an Neuinfektionen hat die Regierung in Rom einen harten Lockdown verhängt, mit Reisebeschränkungen über Weihnachten und baldigen Ausgangssperren. Für Obdachlose sind diese Maßnahmen besonders tragisch, denn angesichts der strengeren Restriktionen mussten zahlreiche Essensausgaben für Bedürftige schließen. Doch in Mailand hatte eine wohltätige Organisation eine Idee. Elisabeth Pongratz stellt sie uns vor.
Heute gibt es Reis mit Kalbsfleischklößen oder vegetarisch mit Klößen aus Kürbis und Taleggio. Jason Cabaya steht in einer großen Küche und füllt das Essen in rechteckige Aluminiumbehälter ein. Schon lange arbeitet er in der Gastronomie, aber das hier ist eine ganz andere Wirklichkeit. Erst jetzt verstehe ich die Probleme, die es auf der Straße gibt. Je länger ich hier arbeite, desto mehr verstehe ich auch, wie viel Arbeit dahinter steckt. Seit 1,5 Jahren ist Jason beim Projekt Arca in Mailand mit dabei. Die Freiwilligen sind in den Straßen unterwegs, kümmern sich um Obdachlose. Angesichts der Corona-Pandemie sind die Nöte vieler Menschen allerdings noch größer geworden, erzählt Daniele Bordoli, der die Ehrenamtlichen koordiniert. Während des letzten Lockdowns haben wir gemerkt, dass das Problem nicht mehr der Mangel an Dienstleistungen und Unterstützungen war, sondern dass es an nötigen Gütern wie etwa der Nahrung fehlte. Weil die Tafeln geschlossen waren, die Cafés, die Restaurants. Damit war das kleine Netz verschwunden, das den Obdachlosen die tägliche Hilfe garantierte. Draußen im Dunkeln schieben die Helfer große Behälter über den Hof, hieven sie auf die Ladefläche eines Imbisswagens. Abend für Abend sind sie mit ihrer mobilen Kantine unterwegs. Heute steht der Foodtruck in der Straße zum Hauptbahnhof. Was magst du? Fragt der Ehrenamtliche am Tresen des Imbisswagens. Früher waren sie mal mehr, doch wegen Corona sind inzwischen nur 150 Menschen ehrenamtlich aktiv. Der Foodtruck wird mit öffentlichen Geldern finanziert, aber auch mit Spenden von Stiftungen oder der Lebensmittelhilfe. Die Obdachlosen in Mailand bekommen heute nicht nur Reis und Klöße, sondern auch eine Tüte mit Snacks und allem, was man fürs Frühstück und Mittagessen am nächsten Tag braucht. Als der Truck die nächste Station ansteuert, ist es schon 22 Uhr. Navi aus Indien bekommt seine erste Mahlzeit. Ich will arbeiten, aber ich finde nichts. Ich habe auch vorher gearbeitet, aber durch das Coronavirus habe ich keine Arbeit mehr. Ich habe Autos und LKWs gewaschen. Mein Vertrag lief während der Corona-Zeit aus. Sie haben ihn nicht verlängert. Navi lebt jetzt unter der Brücke. Vor ein paar Monaten noch hatte er ein Zimmer, aber ohne Arbeit konnte er es nicht mehr bezahlen. Seit 4 Jahren ist er in Italien, hat alle Papiere und kämpft ums Überleben. Die Verantwortlichen des Arca-Projektes treffen auf ihren nächtlichen Runden immer mehr Menschen, die ihre Hilfe brauchen, erzählt Daniele. Vorher seien sie an diesem Ort nicht vorbeigekommen. Eine Frau, die auf der Straße lebt, hatte uns kontaktiert und uns gesagt, dass alle anderen Orte für Bedürftige zugemacht hätten. Seit 4 Tagen hatte sie nicht mehr gegessen. Auch Thermodecken, Handschuhe oder Strümpfe haben sie oft dabei, verteilen sie gezielt auf Anfrage. Denn Menschenmengen müssen sie auch hier vermeiden. Sie wollen helfen, wie auch immer es geht. Es ist schon seltsam. Vor dem Lockdown hieß es, in Mailand stirbt man nicht an Hunger. Glücklicherweise ist noch keiner gestorben, aber wir sehen, dass es extrem wichtig ist, Essen zu verteilen und nicht mehr nur Kontakte zu knüpfen.
Von einer mobilen Kantine in Mailand berichtete Elisabeth Pongratz. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.